Ja, bis die Technik anläuft, möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes. Ja, ich hatte eigentlich vor, heute mit euch den vierten Teil zum Thema der Liebe zu machen. Aber irgendwie war dann die Woche etwas anders verlaufen, wie ich es ursprünglich mir erhofft hatte. Und dann wollte ich nicht mit irgendetwas Halbfertigem bei euch ankommen. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass in den letzten Wochen ich das Vorrecht hatte, mich etwas ausführlicher mit dem Johannesevangelium beschäftigen zu dürfen. Und ich habe dann einen Simon gefragt gehabt, ja, wäre das vielleicht auch was, dass wir mal so ein bisschen in das Johannesevangelium hineinschauen. Und Simon hat gemeint, dass ihr euch noch nicht so ausführlich damit beschäftigt habt. Und das hat mich dann auch ermutigt, dieses Thema mit euch heute zu machen. Jetzt ist das natürlich ein gewaltiges Thema, wo wir ganze Wochen damit verbringen könnten. Ich möchte mit euch eigentlich heute zwei Dinge anschauen. Und zwar einmal, was ist die Schreibabsicht des Johannesevangeliums? Und dann möchte ich euch ein bisschen mit euch hineingehen und euch auch zeigen, wie Johannes seine Botschaft weitergibt. Genau. So. Okay. Okay, bei mir ging es weiter, hier geht es nicht weiter.
Ist nur ein bisschen verzögert.
Ah, okay.
Könnte sein.
Ja. Gut. Ein kleiner Aufmunterer, was hat ein schwimmender Elefant mit dem Johannesevangelium zu tun? Und zwar, es gibt ein Zitat von Augustinus über das Johannesevangelium. Ich füge in Klammer hinzu, das heißt nicht, weil ich jetzt Augustinus zitiere, dass ich alles von ihm zitierenswert halte und hinter allem stehe, was er je gelehrt hat. Aber ich denke, dieses Zitat lässt doch manches gut illustrieren. Und zwar hat Folgendes gesagt: Das Johannesevangelium ist flach genug, dass ein Kind nicht ertrinken kann, aber tief genug, dass ein Elefant darin schwimmen kann. Und ich weiß nicht, gibt es hier jemanden, der noch nie das Johannesevangelium gelesen hat? Wahrscheinlich nicht. Eines der bekanntesten Bibelbücher. Und ich denke, unser Eindruck vom Johannesevangelium ist doch der, es sind sehr einfache Sätze. Es ist zunächst mal relativ klar zu verstehen und einfach zu verstehen, was Johannes meint. Denken wir zum Beispiel an einen der bekanntesten Verse, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, errettet wird. Beziehungsweise nicht verloren geht, sondern ewiges Leben empfange. Da verstehen wir sofort, ja, wer glaubt, der geht nicht verloren, der wird errettet. Und das versteht auch ein kleines Kind, es ist flach genug, dass ein Kind nicht ertrinken kann. Und trotzdem, wenn wir über diesen Vers ein zweites Mal drüber nachdenken, merken wir auf einmal, dass es tiefer wird. Eingeborener Sohn. Was heißt denn das? Wer von euch einen Sohn hat oder Söhne hat, wird selten wahrscheinlich vom eingeborenen Sohn sprechen. Und so merken wir, wenn wir das Johannesevangelium lesen, ja, wir verstehen sehr einfach, was er meint, weil er einfache, klare Sätze hat. Und doch, wenn man dann ein zweites Mal drüber nachdenkt, merkt man, es geht ganz schön in die Tiefe. Und ich würde sogar Augustinus insofern widersprechen, das Johannesevangelium ist sogar tief genug, nicht nur, dass ein Elefant darin schwimmen könnte, sondern dass letztendlich alle Elefantenherden dieser Welt darin schwimmen können. Und jetzt möchte ich als erstes mit euch anschauen, wozu hat Johannes dieses Evangelium geschrieben. Und Johannes, der Apostel Johannes kommt uns insofern entgegen, dass er bei seinen Schreiben uns immer die Schreibabsicht nennt. So auch im Johannesevangelium, und da bitte ich euch einmal aufzuschlagen, Johannes 20, die Verse 30 und 31. Weil da sagt er uns, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Johannes 20, Vers 30 und 31, auch viele andere Zeichen nun hat zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Zunächst einmal sehen wir, dass offensichtlich Zeichen in diesem Buch eine große Rolle spielen. Was sind Zeichen? Ganz einfach ausgedrückt, Zeichen, das sind Wunder, das sind übernatürliche Handlungen Gottes mit einer besonderen Botschaft. Das weit darüber hinausgeht, dass Gott seine Macht, seine Kraft erweist. Sondern Zeichen können wir ein Stück weit ganz vereinfacht vergleichen mit Verkehrsschildern. Auch da sprechen wir ja von Verkehrszeichen. Ein Schild, das auf etwas hinweist, sei es eine Gefahr oder sei es einen Ort. Und so haben wir im Johannesevangelium offensichtlich Zeichen, die auf etwas hinweisen, nämlich auf was, das erklärt uns auch, auf den Herrn Jesus, sein Werk und vor allem seine Person. Diese Zeichen weisen uns darauf hin, wer er ist, wer Jesus Christus ist. Dann das Zweite, was wir feststellen, ist, dass Johannes offensichtlich eine Auswahl getroffen hat. Wir lesen immer wieder im Johannesevangelium davon, dass der Herr Jesus viele Zeichen getan hat. Es wird uns aber nicht gesagt oder genauer erklärt, was er da genau getan hat. Johannes sagt aber, die habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe welche aufgeschrieben. Ich habe eine aus dieser ganzen Menge von Zeichen, die der Herr Jesus in seinem öffentlichen Dienst getan hat, daraus habe ich eine ganz bestimmte Auswahl aufgeschrieben. Und zwar sind es insgesamt 7 Zeichen, die er ausgewählt hat. Und ich möchte euch anhand von 3, vielleicht den 3 bekanntesten Zeichen, das auch kurz klar machen, wie sie auf den Herrn Jesus hinweisen. Wir haben zum Beispiel das 4. Zeichen, die sogenannte Brotvermehrung oder Speisung der 5000. Das einzige Wunder übrigens des Herrn Jesus, das wir in allen 4 Evangelien lesen. Und das finden wir bei Johannes in Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Und diese Brotvermehrung weist darauf hin, dieses Zeichen, dass der Herr Jesus das wahre Brot des Lebens ist. Er gibt sein Leben, oder das Brot, das er gibt, gibt dieser Leben, dieser Welt das Leben. Und er macht noch etwas Zweites in Johannes 6, Vers 56. Da weist er uns darauf hin, er ist nicht nur das Brot, die Nahrung, damit Menschen zum Glauben an ihn kommen, damit sie das wahre Brot essen und dadurch Leben empfangen, sondern er ist auch die Nahrung für die Kinder Gottes, die beständig von ihm sich ernähren und dadurch Stärke, Kraft und so weiter für ihren Glauben, ihren Glaubensweg, für die Nachfolge empfangen. Dann das 6. Zeichen, Johannes 9, die Heilung eines Blindgeborenen. Und im Zusammenhang mit diesem Zeichen spricht Herr Jesus davon, dass er das Licht der Welt ist. Ein Blinder sieht nichts, er ist von Finsternis umgeben. Und das sagt die Bibel, das ist der Zustand jedes Menschen. Jeder Mensch, so wie er auf die Welt kommt als Sünder, ist blind, völlig blind für die Dinge Gottes, völlig blind für seinen eigenen Zustand. Es müssen ihm die Augen geöffnet werden, er muss von Gott erleuchtet werden, er muss von Gott Licht empfangen, um zu erkennen, wer Gott ist, um zu erkennen, wer er selber ist und was der Ausweg aus seinem ganzen Dilemma ist. Und das zeigt der Herr Jesus, indem er einem, der als Blindner auf diese Welt gekommen ist, der ein Blindgeborener ist, indem er dem die Augen öffnet. Und somit er sieht und damit auch den Herrn Jesus lernt zu erkennen und zu verstehen, wer der Herr Jesus ist. Also dieses Zeichen weist darauf hin, dass der Herr Jesus das Licht der Welt ist. Und dann der Höhepunkt der Zeichen, die Johannes aufgeschrieben hat. Das siebte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus in Johannes 11. Der Höhepunkt aus dem Grund, weil wir finden im Neuen Testament ja mehrfach, dass der Jesus Menschen, die gestorben waren, auferweckt. Die Besonderheit aber bei Lazarus und was die Auferweckung des Lazarus von allen anderen Totenauferweckungen unterscheidet ist, ist, dass bei Lazarus bereits der Verwesungsprozess schon begonnen hatte. Als der Jesus sagt, sie sollen das Grab öffnen, den Stein wegnehmen, ja, da kommt ja sofort der Einwand, er ist schon 4 Tage tot, er riecht schon. Und in diesem Zusammenhang spricht der Herr Jesus davon, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dass er die Macht hat, den Tod zu überwinden, den Tod zu besiegen und wirklich ewiges Leben, das auch den Tod, den Lohn der Sünde, nicht nur den physischen Tod, sondern den Tod gerade als den Lohn der Sünde, als das Gericht über die Sünde, das zu überwinden und wahres Leben aus Gott zu geben und zu wirken. Und das wird deutlich an dieser Auferweckung des Lazarus. Ja, und so sehen wir bloß an der Auswahl von diesen 3 Zeichen, wie jedes dieser Zeichen wie ein Verkehrsschild ist, das uns hinweist, das eine Botschaft enthält, das uns allen und auch den damaligen Zeugen, Augenzeugen zeigt, wer ist der Herr Jesus, das auf ihn hinweist, wer als Person ist und was sein Werk ist, was er vermag. Und diese Zeichen und das Ganze, was er geschrieben hat, dient letztendlich einer zweifachen Absicht. Nämlich, damit ihr glaubt, und dann erklärt er uns, was wir glauben sollen. Das heißt, die Schreibabsicht des Johannes ist eine zweifache. Es geht einmal um die Handlung des Glaubens. Und dann geht es als zweites um den Inhalt des Glaubens. Und es ist wichtig zu betonen, dass nach der Bibel beides zusammengehört. Ich habe eine Arbeitskollegin, die sagt immer, ja, ich glaube auch, halt ein bisschen anders wie du. Und so sagen ja oft die Weltmenschen. Aber in der Bibel gehört immer zusammen, dass man glaubt, aufs Engste verknüpft mit was man glaubt. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwas halt glaubt oder ein bisschen anders glaubt wie andere, sondern von der Bibel her ist es ganz entscheidend, dass zu rettendem Glauben dazugehört, was man glaubt. Zunächst also der Glaube als Handlung, als Tätigkeit. Die große Streitfrage ist das Johannesevangelium für Gläubige oder für Ungläubige geschrieben? Wobei es mühsam ist, wer einen evangelistischen Hauskreis gibt es manche, die greifen aufs Johannesevangelium zurück. Die kriegen dann etwas ein Problem ab Kapitel 13 bis zum Ende, weil da der Herr Jesus tatsächlich nur seine Jünger belehrt. Auf der anderen Seite die Kapitel 1 bis 12 kann man wunderbar verwenden, um Menschen auch das Evangelium zu erklären. Also ist dieser Streit ein bisschen mühsam. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es in erster Linie für Gläubige geschrieben wurde, das schließt ja aber den anderen Gebrauch für Ungläubige nicht aus. Das heißt, wir müssen hier, wenn Johannes darüber schreibt, dass es seine Absicht ist, damit ihr glaubt, dann geht es darum, Glauben zu wirken, Glauben zu stärken, Glauben zu festigen. Und das hat den Grund, die Schriften des Johannes sind ja die Schriften, die am allerspätestens von den neutestamentlichen Schreibern geschrieben wurden. Zwischen 90 und 95 nach Christus. Das Johannesevangelium, übrigens auch interessant, damit das einzige Evangelium, das nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem geschrieben wurde. Und wer den ersten Johannesbrief anschaut, der findet, dass es in der Zeit im Christentum sich wie so ein Krebsgeschwür verschiedene Irrlehren in Bezug auf den Herrn Jesus ausgebreitet haben. Und die Schriften des Johannes kämpfen sozusagen gegen diese Irrlehren an, indem sie uns wieder zurückführen wollen und bewusst machen wollen, wer Jesus Christus wirklich ist und was die gesunde Lehre und jetzt ganz wichtig auch der rettende Glaube in Bezug auf Jesus Christus ist. Weil Johannes sagt ganz klar, wer diesen falschen Lehren anhängt, wer diese falschen Lehren über den Herrn Jesus, wer dem anhängt, der wird nicht gerettet werden, weil er einem falschen Evangelium und einem falschen Glauben anhängt. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten, wenn wir das auf ein Beispiel heute anwenden wollen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben falsche Lehren in Bezug auf Jesus Christus und ich bin der festen Überzeugung, wer den Lehren der Wachturmgesellschaft folgt, der wird verloren gehen, weil er letztendlich an einen falschen Christus glaubt und das hängt aufs Engste zusammen, was wir über Jesus Christus, was wir über den Erlöser glauben für die Errettung. Und Johannes möchte Glauben wirken, Glauben stärken, festigen gegen all die falschen Lehren, die damals im Umlauf waren. Und im Buch Prediger heißt ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die tauchen heute alle über die Jahrhunderte, manchmal in etwas anderen Gewand, etwas anders formuliert. Aber grundsätzlich gibt es diese Lehren heute noch genauso. Und deswegen ist es ihm so wichtig, der Inhalt des Glaubens. Wer ist Jesus Christus? Und das teilt er auch wieder in zwei Dinge auf. Einmal, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Messias. Das heißt, der verheißene König und Erlöser, so wie im Alten Testament bereits über die Jahrhunderte von den Propheten schon angekündigt wurde. Und das Zweite ist, er möchte den Glauben darin stärken, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt ist es interessant, wir finden im Alten Testament in Psalm 2 diese beiden Punkte bereits schon. Psalm 2, da redet Gott in Vers 2 von seinem Gesalbten, gegen den die Nationen, die Könige der Nationen anrennen. Er spricht in Vers 6 davon, dass Gott seinen König eingesetzt hat. Dann zeigt uns in Vers 7 auf, dass dieser König sein Sohn ist. Und in Vers 12 dann die praktische Schlussfolgerung, indem er die Menschen und die Nationen und die Herrscher der Nationen auffordert, den Sohn zu küssen, damit sie Gnade und Verschonung vom Gericht finden. Das heißt, ganz neu ist das, was Johannes möchte, dass der Messias, dass dieser verheißene Erlöser gleichzeitig der Sohn Gottes ist, ist es nicht. Das finden wir bereits im Alten Testament. Aber Johannes geht in Bezug auf den Sohn Gottes wesentlich weiter und tiefer, als wie es uns das Alte Testament bisher aufgezeigt hat. Und das Ziel, das Ergebnis, die Folge dann davon ist, wenn die Tätigkeit des Glaubens mit dem richtigen Inhalt des Glaubens zusammenkommt, ist die Folge, das Ergebnis dann ewiges Leben. Und da vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, sowohl der Apostel Johannes als auch der Apostel Paulus sprechen vom ewigen Leben. Allerdings gibt es bei beiden einen feinen Unterschied. Könnt ihr ja mal nachprüfen in der Schrift, beim Apostel Paulus ist das ewige Leben immer etwas Zukünftiges. Paulus zeigt uns die Seite auf, das ewige Leben ist sozusagen die Vollendung des Heils. Alle Segnungen, das ganze Erbe, das wir einmal empfangen werden als Kinder Gottes, das mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus verbunden ist, das fasst er zusammen in den Begriff ewiges Leben. Und er macht vor allem den Blick darauf als eine zukünftige Hoffnung. Das Interessante ist, und da sieht man auch wieder, wie die Bibel immer die Dinge, wie Gott in seiner Weisheit sie schön austariert, Johannes zeigt uns das ewige Leben in erster Linie als ein bereits schon gegenwärtiger Besitz. Und dazu möchte ich euch eine Stelle aufschlagen, dass wir die zusammen lesen, Johannes 5, Vers 24. Die habe ich auch mal mit einem Zeugen Jehova gelesen, habe es ihnen vorlesen lassen, steht in ihrer Bibel übrigens genauso drin. Und dann habe ich ihn gefragt, haben Sie ewiges Leben oder nicht? Und dann hat er sich versucht rauszuwenden. Dann habe ich ihn gefragt, aber was steht hier? Und dann konnte er keine Antwort drauf geben. Und da sieht man, wie eine falsche Lehre über Jesus Christus letztendlich Menschen daran hindert, dass sie wirklich das ewige Leben ergreifen und empfangen dürfen. Johannes 5, Vers 24, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, und jetzt achtet darauf, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Der hat ewiges Leben, nicht der wird es vielleicht mal bekommen, oder der soll darauf hoffen, dass es mal bekommen wird, sondern Johannes sagt hier ganz klar, oder der Geist Gottes sagt uns doch, Johannes, der hat, das ist eine Tatsache, das ist ein gegenwärtiger Besitz, etwas, das jetzt, hier und heute schon gilt. Und er sagt es ja dann auch im zweiten Satzteil, und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Nicht der wird, oder der kann vielleicht darauf hoffen, dass das irgendwann mal so sein wird, sondern ist, es ist eine Tatsache. Er ist bereits jetzt schon aus diesem Bereich des Todes hinausgenommen und hineinversetzt in den Bereich des Lebens. Ja, und das ist ein gewaltiger Trost und eine große Ermutigung, dass wenn jemand zum jetzt, hier und heute zum Glauben an Jesus Christus kommt, dass der wissen darf, dass er jetzt schon ewiges Leben hat und aus dem Bereich des Todes in den Bereich des Lebens übergegangen ist. Und dann wird das Ganze nochmal verstärkt, indem er sagt, damit ihr glaubend habt, Leben habt in seinem Namen. Das ewige Leben ist mit seinem Namen verbunden. In seinem Namen bedeutet so viel wie Kraft seines Namens, sozusagen in seinem Namen steckt die Autorität, die Kraft, ewiges Leben zu bekommen. Und der Name steht ja in der Bibel für das Wesen, für den Charakter einer Person. Und das unterstreicht nochmal ganz deutlich, dass das ewige Leben und der Empfang des ewigen Lebens untrennbar mit der Person des Herrn Jesus verbunden ist, wer er ist. Weil davon gibt genau sein Name Ausdruck davon. Also das ist die große Schreibabsicht des Johannes. Er möchte unseren Glauben stärken, unseren Glauben fördern, unseren Glauben wecken, indem wir immer mehr erkennen, wer der Herr Jesus wirklich ist, und das Ergebnis, die Folge davon ist ewiges Leben. Hier und heute schon und dann auch in der Vollendung in der ewigen Herrlichkeit. Und jetzt wollen wir ein bisschen darüber nachdenken, wie vermittelt dann Johannes diese Botschaft? Wenn ihr euch kurz vor eurem inneren Auge das Johannesevangelium an euch vorbeilaufen lasst, was würdet ihr sagen, aus wie vielen Teilen besteht das Johannesevangelium? Eine halbe Antwort haben wir ja schon gegeben. Es gibt offensichtlich zwei Teile, die sich unterscheiden, zumindest was die Gruppe, die angesprochen wird, betrifft. Oder ich stelle euch eine andere Frage. Angenommen, ich würde euch jetzt einen 20-Euro-Gutschein geben. Und wir würden hier einen Stapel mit Büchern aufbauen von Autoren, die ihr nicht kennt und Bücher, die ihr auch nicht kennt. Wie würdet ihr vorgehen, um diesen 20-Euro-Gutschein einzulösen? Also ihr würdet ja dann gucken, dass ihr irgendwas Interessantes, Sinnvolles. Wie würde er vorgehen? Normalerweise haben viele Bücher einen sogenannten Klappentext oder ein Vorwort. Und dieser Klappentext, dieses Vorwort, fasst ja meistens zusammen, worum es in diesem Buch geht und soll dann Appetit drauf machen, soll dann, ja, genau das ist interessant, das will ich lesen. Und das Gleiche finden wir im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium beginnt mit einem Vorwort. Johannes 1, 1 bis 18. In der Literatur wird es genannt Prolog, ist letztendlich nichts anderes als Vorwort. Und viele Bücher haben auch ein Nachwort, wo der Autor sozusagen nochmal alles zusammenfasst, sozusagen alles komprimiert oder seine Schlussgedanken über das, was er geschrieben hat, zum Ausdruck bringt. Und auch das hat Johannes, das Johannesevangelium, nämlich Kapitel 21, das komplette Kapitel ist das Nachwort. So, und jetzt ist natürlich interessant, was befindet sich zwischen diesen beiden Teilen? Da haben wir zunächst einmal Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 12, Vers 51. Und das können wir überschreiben mit das Buch der Zeichen. Denn hier werden uns diese sieben Zeichen, die Johannes ganz bewusst ausgewählt hat, werden es uns in diesem Teil des Johannesevangeliums berichtet. Und dann haben wir einen zweiten Teil, Johannes 13 bis Johannes 20, Vers 31. Und das möchte ich überschreiben mit dem Titel Das Buch der Verherrlichung. Weil da dieser Begriff Verherrlichung ein Schlüsselbegriff ist. Das Buch der Zeichen ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben zunächst einmal Johannes 1, Verse 19 bis 51. Wir haben ein Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und auch die Reaktion, die Antwort darauf, die ersten Jünger des Herrn Jesus. Und dann spielt im Johannesevangelium spielen Reisen eine ganz wichtige Rolle. Wer heute Morgen beim Brotbrechen mit dabei war, der hat aus dem, was der Jürgen vorgelesen hat, schon einen Eindruck bekommen. Der Jürgen hat uns nämlich vorgelesen, dass der Herr Jesus von Judäa nach Galiläa reisen wollte und er reiste über Samaria. Und so finden wir die erste Reise in Johannes 2, Vers 1. bis Kapitel 4, Vers 54. Und ich möchte euch das kurz zeigen, wie wichtig auch die Ortsangaben sind im Johannesevangelium. Kapitel 2, Vers 1, da lesen wir, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Dann, wenn ihr das Kapitel 2 weiterlest, dann finden wir Kapitel 2, Vers 13, dass der Jesus den Tempel reinigt. Und wo war der Tempel? War der in Kana in Galiläa? Nein, der war in Jerusalem gewesen. Also musste der Jesus von Galiläa offensichtlich nach Jerusalem gereist sein. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 4, Vers 46, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und dann sehen wir, aha, da hat sich wie so ein Kreis jetzt geschlossen. Er hat angefangen in Kana in Galiläa, macht dort dieses bekannte Wunder auf der Hochzeit, er macht Wasser zu Wein, ist dann in der Zwischenzeit nach Jerusalem gereist und geht dann wieder zurück nach Kana in Galiläa. Und der Heilige Geist stellt ja ganz bewusst diesen Zusammenhang her, indem er wiederum an dieses Zeichen anknüpft. Und so haben wir eine erste Reise, denn wenn wir dann Kapitel 5 aufschlagen, dann ist Jesus wiederum am Teich von Bethesda in Jerusalem. Also muss er von Galiläa wieder nach Jerusalem gereist sein. Und so können wir diese Reisen sehr deutlich, sehr klar voneinander abgrenzen. Und die erste Reise ist, wie gesagt, Johannes 2, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 54. Die Reise ist von Galiläa nach Galiläa. Wir finden dort das erste Zeichen, die Hochzeit zu Kana. Dann geht Jesus zum Passa nach Jerusalem. Dort findet die Tempelreinigung statt. Und es findet dieses nächtliche Gespräch mit Nikodemus statt. Dann haben wir in Judäa, also der Herr Jesus verlässt Jerusalem wieder, reist weiter nach Judäa. Und dort kommt es zu einem erneuten Zeugnis von Johannes dem Täufer. Und dann kehrt der Herr Jesus wieder zurück nach Kana in Galiläa. Und dort findet ein zweites Zeichen statt, nämlich die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Und dann haben wir den ersten Reisezyklus abgeschlossen. Weil die zweite Reise ist dann Johannes 5, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 9 von Jerusalem nach Galiläa. Und da finden wir Folgendes, wir finden das dritte Zeichen, diese Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda und ganz wichtig, die fand an einem Sabbat statt. Und daran schließt sich an ein ausführliches Gespräch, eine ausführliche Auseinandersetzung über, was es bedeutet, Sohn Gottes zu sein. Es findet ein ausführlicher Diskurs, Streitgespräch, wie wir es auch immer nennen wollen, über das Thema Sohnschaft statt. Dann geht der Herr Jesus nach Galiläa, an den See Genezareth. Dort findet das vierte Zeichen statt, die Brotvermehrung. Auch das steht wiederum mit dem Passa in Verbindung. Allerdings jetzt nicht in Jerusalem, sondern da war er in Galiläa. Dann das fünfte Zeichen, Jesus wandelt auf dem See. Und daran schließt sich dieses Streitgespräch mit den Juden an, dass der Jesus das Brot des Lebens ist. Aber wir sehen hier, das Passa spielt offensichtlich auch eine große Rolle bei Johannes. Dann kommt die dritte Reise und das können wir wieder relativ klar voneinander abgrenzen, denn Kapitel 7, Vers 9 endet in Galiläa und ab Kapitel 7, Vers 10 finden wir den Herrn Jesus wieder in Jerusalem. Also muss er wiederum von Galiläa nach Jerusalem gereist sein. Und diese Reise geht von Jerusalem auf die andere Seite des Jordan, in Judäa. Wir haben das Laubhüttenfest in Jerusalem. Auch hier wiederum eine Auseinandersetzung mit den Juden. Dann haben wir das sechste Zeichen, Johannes Kapitel 9, die Heilung eines Blindgeborenen, wiederum am Sabbat. Und da sehen wir das offensichtlich, eine Parallele, ein Zusammenhang zwischen den beiden besteht. Daran schließt sich dieser ausführliche Diskurs über das Licht der Welt an. Dann haben wir Kapitel 10, Vers 22, das Fest der Tempelweihe. Ein Fest, das wir nicht unter den alttestamentlichen Festen finden, sondern das die Juden im Laufe der Jahrhunderte eingeführt hatten. Und da geht es wiederum über das Thema Sohnschaft. Wo sie nämlich den Herrn Jesus steinigen wollen, weil er Gott gelästert hat, weil er angeblich sich Gott gleich gemacht hat. Und auch hier seht ihr, die zweite Reise beginnt mit einer Auseinandersetzung über das Thema Sohnschaft, die dritte Reise endet mit einer Auseinandersetzung über das Thema Sohnschaft. Und dann kommt die vierte und letzte Reise. Und das ist dann die Reise, die ihn führt nach Jerusalem an das Kreuz von Golgatha, um dort sein Leben zu lassen. Das ist dann Johannes 11 bis zum Ende von Johannes 20. Es ist die Reise nach Jerusalem. Wir haben den Höhepunkt, das siebte Zeichen, in der Nähe von Jerusalem, in Bethanien die Auferweckung des Lazarus. Wir haben die Salbung in Bethanien. Der Jesus wird vorbereitet auf seinen Tod. Er sagt ja selber, sie hat ihn gesalbt dafür. Dann sein Einzug in Jerusalem. Und damit endet dieses Buch der Zeichen. Und dieses Buch der Zeichen ist das Zeugnis des Herrn Jesus gegenüber der Welt. Gegenüber der Welt der Ungläubigen. Hier handelt er, wirkt er und spricht er zum ganzen Volk, zu allen Menschen. Da gehen wir gleich drauf auf. Und dann kommt etwas ab Johannes 13. Dann finden wir nur noch, wie er seine Jünger, wie die, die ihm angehören, wie er die unterweist. Das beginnt Johannes 13 mit der Fußwaschung. Dann Johannes 14 bis 16, die sogenannte Obersaalrede, wo er sie darauf vorbereitet, dass er weggehen wird. Aber er wird sie nicht alleine zurücklassen, denn er wird ihnen eine andere göttliche Person senden, den Heiligen Geist. Einen anderen Tröster, einen anderen Sachwalter. Dann Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, der Herr betet für die Seinen. Dann Gefangennahme, die Prozesse vor der Obrigkeit des Judentums, vor der Obrigkeit der Römer, die Kreuzigung und dann die Auferstehung und Erscheinungen des Auferstandenen, wo er sich darstellt als der, der wirklich Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, als der Lebendige, als der Lebende, als der, der den Tod überwunden hat. Und es gibt noch etwas Interessantes, wo man meiner Überzeugung einen ganz klaren Marker sieht oder wo der Heilige Geist einen ganz klaren Hinweis uns setzt, dass es sich hier um zwei oder dass es sich hier um innerhalb des Johannesevangeliums um zwei Blöcke handelt. Das ist nämlich diese Formulierung von der Stunde. Und es ist interessant, in diesem Buch der Zeichen, da lesen wir mehrfach, dass der Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich möchte es euch an einer Stelle zeigen, Johannes 7, Vers 30. Da heißt es, da suchten sie ihn zu greifen und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und wir lesen immer wieder, wie die Menschen versucht haben, auch die Obrigkeit, den Herrn Jesus zu greifen und zu töten. Und wir lesen, wie Gott sozusagen seine schützende Hand über ihn hält. Keiner kann seinen Sohn antasten, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. So, wenn wir jetzt in Johannes 13 gehen, Johannes 13, Vers 1, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Macht er diesen Unterschied? Zuvor wird immer darauf hingewiesen, seine Stunde war noch nicht da. Deswegen konnte niemand ihm etwas antun. Und jetzt, mit dem, dass er in Jerusalem eingezogen war, dann lesen wir immer nur noch, jetzt war seine Stunde da. Und jetzt geht sein Weg an das Kreuz, um dort sein Leben hinzugeben, um dort dieses stellvertretende Opfer zu bringen. Wollen wir uns noch ein paar Details anschauen? Wollen wir als erstes in das Vorwort hineingehen? In diesem Vorwort, Johannes 1, 1 bis 18, werden alle Schlüsselthemen, die Johannes nachher ausführlich ausführt, werden dort angerissen, werden dort genannt. Und was sind die Schlüsselthemen des Johannesevangeliums? Es beginnt in Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, mit der großen Frage, wer ist Jesus Christus? Und das, wenn man vorher Johannes 20, 31 hernehmen, das war ja genau seine Abschreibabsicht. Das möchte er aufzeigen. Und damit startet er sein Vorwort. Und wir können diese Verse folgendermaßen unterteilen. Die Verse 1 und 2 zeigen uns, wer ist Jesus Christus in Bezug auf Gott? Er ist das Wort, ewige Gemeinschaft und er ist selbst Gott in seinem tiefsten inneren Wesen und in seiner Natur. Dann in Vers 3, wer ist der Herr Jesus in Bezug auf die Schöpfung, auf alles Geschaffene? Und da gibt Johannes eine eindeutige Antwort, er ist der Schöpfer. Alles, was existiert, ist durch ihn geschaffen worden, hat seinen Ursprung in ihm. Und dann Vers 4 und Vers 5a, wer ist der Herr Jesus in Bezug auf die Menschen, auf die Menschheit? Und da werden uns wiederum drei Dinge gesagt. Er ist die Quelle des Lebens, er ist das Licht und er ist selber Mensch geworden. Denn das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht ist selber gekommen, das Licht ist in der Finsternis offenbar geworden. Und dann Vers 5b, was ist die Reaktion der Menschen darauf, dass dieses Licht jetzt auf einmal da ist, dass es hell leuchtet, dass sie sozusagen wie von einem Scheinwerfer ins Licht gestellt werden? Die Reaktion ist, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Seine Verwerfung. Obwohl das Licht da war. Obwohl das Licht in der Finsternis leuchtet. Ja, wenn man sich vorstellt, man ist in einem völlig dunklen Raum, man kann sich überhaupt nicht orientieren, da ist es ja das größte Glück und der größte Segen, wenn dann plötzlich von irgendwo ein Lichtstrahl reinkommt. Man weiß wenigstens so ein bisschen, wo man ist, auch die Frage mit Angst und so weiter und so fort. Und obwohl das hellste Licht in diesen Raum der Finsternis, der Dunkelheit der Menschen hineingeleuchtet hat, wir wollen dieses Licht nicht. Dann findet man in den Versen 6 bis 8 ein Zeugnis über Johannes den Täufer, wer er ist. Er ist der von Gott gesandte Bote und er sollte von diesem Licht zeugen. Er war nicht selber dieses Licht, sondern seine Aufgabe war es, von diesem Licht zu zeugen. Und dann Johannes 1, Vers 9 wird nochmal betont, das Licht kommt in die Welt. Seine Menschwerdung. So, und jetzt zeigt uns Johannes, das Licht kommt in die Welt und jetzt gibt es zwei Reaktionen darauf. Die erste Reaktion ist Verwerfung. Johannes 1, 10 und 11, die Welt kannte ihn nicht und die Seinen, und damit ist gemeint das Volk Israel, nahmen ihn nicht an. Also sowohl die Heiden, die Nichtjuden, als auch das Volk Gottes, die Juden, beide haben ihn verworfen. Und das ist zum Beispiel sehr interessant, wenn ihr euch die Evangelien lest, also Matthäus, die anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, ja auch was der Felix predigt, dann sieht man da, dass es ja sehr wohl Zeitpunkte gab, wo der Herr Jesus, wo ihm zugejubelt wurde von der Menschenmenge, wo viele seinen Dienst und seine Werke als sehr positiv empfunden haben. Und erst mit der Zeit nimmt dann die Verwerfung zu. Johannes macht uns sofort den Blick auf das Ganze. Er fängt sofort am Anfang an. Das Ergebnis, das am Ende rauskam, ist Verwerfung. Und das war von Anfang an. Egal, was zwischendrin es mal für Ausschläge gab, das ist einfach Tatsache. Aber dann kommt etwas Schönes, Wunderbares. Es gibt doch Einzelne, die dieses Licht aufnehmen und die dann zu Kindern Gottes werden. Und Johannes macht bereits schon hier etwas, wie er es über das ganze Evangelium tut, wenn er über das Heil spricht, dass er für unsere menschliche Logik völlig unversöhnt, völlig ohne das miteinander in den logischen Einklang zu bringen, die Seite der menschlichen Verantwortung und die Seite Gottes, die Seite der Souveränität Gottes einfach nebeneinander stellt. Die Seite der menschlichen Verantwortung ist, man muss dieses Licht aufnehmen. Man muss den Herrn Jesus im Glauben aufnehmen. Und auf der anderen Seite steht Gottes souveränes Werk aus Gott geboren. Wenn ich euch jetzt fragt, was habt ihr zu eurer Geburt beigetragen, dann müssen wir alle ehrlicherweise sagen, nichts. Und das ist dann die andere Seite, was das Heil betrifft. Johannes stellt es immer wieder beides nebeneinander. Für unsere menschliche Logik schwierig, aber wir wollen es im Glauben so annehmen, wie es die Schrift sagt, und uns darüber freuen, dass das Heil ein Werk Gottes ist. Dann Johannes 1, Vers 14 wird zum zweiten Mal seine Menschheit betont. Das Wort wird Fleisch. Die meisten deutschen Bibelübersetzungen übersetzen, wohnte unter uns. Wörtlich würde es eigentlich heißen, und das ist natürlich schwierig im Deutschen als ein sinnvoller Satz wiederzugeben, wörtlich zeltete unter uns. Und das ist eine Anspielung auf die Stiftshütte. Und so wird uns gezeigt, der Herr Jesus ist die wahre Stiftshütte. Und genauso wie die Menschen an der Stiftshütte etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen konnten, durch diese bunten Teppiche, durch die ganze Pracht, die auch die Metalle, Gold, Silber und so weiter und so fort, so kann man die wahre Herrlichkeit Gottes an einem Menschen sehen, an einem, der Fleisch geworden ist, der die wahre Stiftshütte ist, der Herr Jesus. Dann kommt wiederum ein Zeugnis über Johannes oder von Johannes dem Täufer, diesmal nicht, wer Johannes der Täufer ist, sondern welches Zeugnis Johannes der Täufer über den Herrn Jesus gibt. Er ist der Kommende, er ist der, der Vorrang hat, weil er lang vor Johannes dem Täufer bereits schon existiert hat. Und dann schließt dieser Abschnitt, Verse 16 bis 18, wiederum mit der Frage, wer ist Jesus Christus? Und ihr seht, dass das Ganze parallel aufgebaut ist. Wir finden am Anfang und am Ende die Frage, wer ist Jesus Christus? Und dadurch wird die Mitte betont, was ist deine Reaktion auf ihn? Verwerfung oder Aufnahme? Und das Interessante ist genau das Gleiche wie im ersten Abschnitt. Vers 16, wir finden, wer ist der Herr Jesus in Bezug auf das Heil? Und da wird uns gesagt, er ist die Quelle der Gnade. Dann Vers 17, wer ist der Herr Jesus in Bezug auf das Alte Testament? Auch das spielt eine ganz wichtige Rolle. Denkt Sabbat, denkt an die Feste der Juden. Und da wird uns gezeigt, oder sagt Johannes schon, der Herr Jesus, er ist die höhere Offenbarung und die höhere Gabe. Er bringt weit, weit mehr als das, was im alten Bund sozusagen dem Volk, was das Volk empfangen hat oder von Gott an Segnungen bekommen hat. Denn was er bringt, ist Gnade und Wahrheit, und dazu steht im Gegensatz Mose, durch den kam das Gesetz. Und dann Vers 18, genau der gleiche Gedanke nochmal, und er macht es an den gleichen drei Punkten auf. Wer ist der Herr Jesus in Bezug auf Gott? Er ist der eingeborene Sohn. Er steht in einer ganz besonderen, ewigen Beziehung, in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Es heißt nämlich in Vers 18, der im Schoß des Vaters. Und jetzt schaut euch diesen Vers genau an, jetzt würden wir alle erwarten, dass es heißt, der im Schoß des Vaters war. Der Heilige Geist schreibt aber, der im Schoß des Vaters ist. Das heißt, der in der vergangenen Ewigkeit im Schoß des Vaters ist, der als ein Mensch war, obwohl er mit beiden Füßen hier auf dieser Erde stand, war sein Platz trotzdem im Schoß des Vaters und er wird auch in alle Ewigkeit im Schoß des Vaters sein. Und das Dritte ist, der Herr Jesus ist der Offenbarer des Vaters. Niemand hätte gewusst, was es bedeutet, dass Gott ein Vater ist oder dass Gott der Vater ist, so müssen wir es eigentlich sagen, wenn es nicht der Herr Jesus uns kundgetan hätte. Und wenn er denkt, es überragt vieles im Alten Testament, im Alten Testament wird uns gezeigt, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Fürsorger der Waisen und Witwen und so weiter und so fort. Aber Keiner auch der alttestamentlichen Helden und Glaubensväter wie Mose, Daniel kannten Gott als Vater. Sondern das kam erst durch den Herrn Jesus. Das konnte erst der offenbaren, der tatsächlich aus der Gegenwart des Vaters kam. Und wie gesagt, das ist genau parallel zu dem, was Johannes im ersten Abschnitt uns aufgezeigt hat. Und ihr müsst ja immer denken, am Anfang wurde das Johannesevangelium, haben die Leute ja nicht eine Schriftrolle vor sich gehabt, sondern das wurde vorgelesen. Und durch diese Wiederholungen und Parallelen kann man sich das besonders gut merken und einprägen, die wichtigen Punkte. Und die wichtigsten Punkte sind, wer ist Jesus Christus und was ist deine Reaktion darauf? Annahme oder Verwerfung? Wie lange haben wir noch? Wie fit seid ihr noch? Ja, nee, müsst ihr sagen, wir können jetzt zur Landung ansetzen oder wir können noch einmal über den Flughafen fliegen. Okay. Schauen wir uns noch kurz das Zeugnis von Johannes dem Täufer an. Da kommen Menschen aus Jerusalem zu ihm und fragen ihn, wer bist du? Also wer ist Johannes der Täufer? Denkt an das Vorwort, da geht es auch um die Frage, wer ist Johannes der Täufer? Und Johannes gibt eine dreifache Antwort, wer er nicht ist, um dann zu erklären, wer er ist, nämlich die Stimme eines Rufenden. Durch ihn wird alttestamentliche Prophetie, in dem Fall aus dem Propheten Jesaja, erfüllt. Aber die Frage, wer er ist, wer Johannes der Täufer ist, führt dann zur Frage, ja, wer ist dann aber der andere? Und jetzt gibt Johannes ein Zeugnis über Jesus Christus. Er ist der nach Johannes Kommende, er überragt Johannes völlig an Würde. Dann gibt Johannes zweimal das Zeugnis, Jesus ist das Lamm Gottes. Er ist das wahre Passa, die wahre Erfüllung des Passa-Festes. Dann kommt auch schon seine besondere Beziehung zum Heiligen Geist zur Sprache. Der Geist kommt auf ihn. Gut, das gab es im Alten Testament auch, aber jetzt kommt das Besondere, der Geist bleibt auf ihm. Und das war etwas völlig Neues. Dass der Heilige Geist, nachdem er einmal gekommen ist, auf einem Menschen bleibt. Denkt an Psalm 51, dieses großartige Bußgebet von David. Was betet er, nachdem er in die Sünde mit Bathseba gefallen war? Herr, nimm nicht deinen Geist von mir. Denkt an Saul. Nachdem Gott ihn verworfen hatte, hatte Gott den Geist von ihm weggenommen und ein böser Geist, der ihn ängstigte, kam über ihn. Aber hier haben wir jetzt einen Menschen, auf dem der Geist beständig, dauerhaft bleibt. Etwas völlig Neues. Und als letztes bezeugt Johannes, es ist der Sohn Gottes. Daraufhin werden uns Antworten, Reaktionen gezeigt. Wir sehen einmal einen Andreas. Das war der Bruder vom Apostel Petrus. Und der gibt gegenüber Petrus das Zeugnis, wir haben den Gesalbten, wir haben den Messias getroffen und kennengelernt. Also von dem, den die Schriften über Jahrhunderte die Propheten angekündigt haben, der ist jetzt da und wir haben ihn kennengelernt. Dann haben wir das Zeugnis von Philippus gegenüber Nathanael. Da wird uns gesagt, wir haben den in der Schrift Verheißenen kennengelernt und gefunden. Und dann kommt etwas, und da hat der Jürgen heute Morgen auch schon im Brotbrechen drauf hingewiesen, habt ihr das vielleicht noch vor im Kopf? Er hat der Samariterin, die ja menschlich ja nicht kannte, das war ja die erste Begegnung, die sie hatten, konnte ihr ja genau über ihren Lebenswandel Auskunft geben. Ja, 5 Männer hast du gehabt Und den, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und ich gehe mal nicht davon, dass die auf ihrem Gewand, ja, hier hat irgendwie einen Schriftzug trug, Mann 1, 2, 3. Und das ist etwas, das wir immer und immer wieder finden und wo Johannes die Göttlichkeit des Herrn Jesus unterstreichen möchte, seine Allwissenheit. Er kennt das tiefste Innere ins Herz hinein, kennt er die Menschen, ihre Gedankenregungen, ihre Sündhaftigkeit, ihre Verlorenheit. Und das taucht hier zum ersten Mal auf. Dann haben wir das Zeugnis des Nathanael. Und er bezeugt, er ist der Sohn Gottes, der König Israels. Und Nathanael hat es noch verstanden im Sinne von Psalm 2, wie wir es vorher gehört haben. Und man sieht aber auch dann bei ihm letztendlich, wie er Schritt für Schritt in diese tiefere Bedeutung hineingeführt wird, was Sohn Gottes nach dem Johannesevangelium bedeutet. Und dann schließt sich ein Selbstzeugnis des Herrn Jesus an, indem er selber darauf hinweist, dass er die Erfüllung der alttestamentlichen Schriften ist. Und er macht es an einem Beispiel deutlich, an dieser Himmelsleiter Jakobs. Erinnert ihr euch, 1. Mose 28? Jakob ist geflohen aus Angst vor der Rache seines Bruders Esau. Und dann übernachtet er auf einem Stein. Und dann hat er diesen Traum von dieser Himmelsleiter, eine Leiter, die bis an den Himmel hinaufreicht. Oben steht Gott und Engel steigen auf und nieder auf dieser Leiter. Und der Herr Jesus sagt, genau das, was diese Leiter bedeutet, das bin ich. Das, was dieser Traum sozusagen auf indirekte Weise war, der steht jetzt direkt vor euch. Er spricht nämlich davon, ihr werdet den Sohn des Menschen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und auch der Titel Sohn des Menschen, den wir ja finden, oder der sich herleitet von Daniel 7, Vers 13 und 14. Gut, jetzt den ersten Reisezyklus lassen wir, das wäre zu ausführlich. Vielleicht einfach ganz kurz, wenn das Bild erscheint. Das erste Zeichen, seine Jünger glauben, dem steht im Gegensatz dazu bei der Tempelreinigung in Jerusalem der Unglaube der großen Masse. Und dann nimmt als ein Beispiel für den Unglauben, zeigt es Johannes an einer Person auf, nämlich an Nikodemus, dem Lehrer Israels. Wenn ihr zeigen wolltet, was es bedeutet, dass der Mensch ein Sünder ist, wen würdet ihr nehmen? Vielleicht in Schwäbisch Gmünd ins Frauengefängnis gehen, gucken, ob er da jemand findet, an dem er das illustrieren könnte. Das Interessante ist, die Bibel nennt den größten Theologen des Volkes Israels damals. Weil damit ist die Botschaft klar, wenn der so durchs Raster fällt und den Maßstab Gottes nicht erfüllt, dann alle anderen sowieso. Dann in der Mitte haben wir ein Zeugnis wiederum von Johannes dem Täufer, wo er über den Herrn Jesus spricht und aufzeigt, wer der Herr Jesus ist, einmal im Gegensatz zu ihm, einmal wiederum seine Beziehung zu Gott. Dann das, was wir beim Brotbrechen hatten, Samaria. Und da steht am Ende diese wunderschöne Aussage, wir glauben nicht mehr um deiner Worte willen. Also nicht mehr um dem, was die Frau gesagt hat, sondern wir glauben um seiner Worte willen. Und was glauben Sie, dass dieser, die Schlachter hat es, der Retter der Welt ist, die Elberfelder hat es übersetzt, der Heiland der Welt ist. Und das heißt, wir haben hier genau das, was rettender Glaube ist. Ich glaube nicht mehr das, was Menschen sagen, was mir Menschen über den Herrn Jesus berichten, sondern ich bin zur Quelle selber gekommen. Ich glaube, aufgrund seiner Worte habe ich erkannt, wer er wirklich ist. Nämlich der Retter und der Erlöser, nicht nur für das Volk Israel, sondern für die Welt. Das heißt auch für uns, die wir nicht Juden sind. Und dann kommt als das zweite Zeichen die Heilung des Sohnes, des königlichen Beamten. Und da geht es wiederum um die Frage, welche Art von Glauben. Der wollte ja, dass der Jesus zu ihm ins Haus kommt und dass er ihn anfasst. Und dann hat er gehofft, dann wird sein Kind wieder gesund. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, geh hin. Ein Glaube ohne Schauen. Einfach Vertrauen aufgrund dessen, was der Herr Jesus gesagt hat. Und es ist genau dieser Glaube, zu dem uns Johannes führen möchte. Nicht ein Glauben im Schauen, nicht ein Glauben, und das haben wir auch in heutiger Zeit, der aufgrund von irgendwelchen Gefühlen, ja, dass man, was weiß ich, irgendwelche Wallungen kriegt, wenn der Name Jesus erwähnt wird oder nicht, sondern ein Glaube, der sich gründet im Wort. Und dann seht ihr auch die Zusammenhänge. Es geht um Reinigungssitte der Juden, es geht um die Reinigung des Tempels, es geht um die Frage der Anbetung. Und damit zeigt er auf, der Gegensatz zwischen einem Ritualismus einer Religion und wahrem, echten Glauben, der alles in der Person des Herrn Jesus findet. Also es geht um die Auseinandersetzung der Anbetung, dem Gottesdienst des Judentums, im Gegensatz zur wahren Anbetung, dem wahren Dienst vor Gott, der nur im und durch den Sohn Gottes zu finden ist. Und es geht immer um die Frage, was ist rettender Glaube? Von welcher Art, von welchem Charakter ist er, dass dieser Glaube rettet, dass ich ewiges Leben empfange? Und ihr könnt es übertragen auf jede Form der Religion, auch auf jede Form der christlichen Religion. Ist genau die gleiche Auseinandersetzung, du kannst das alles hernehmen, eins zu eins, das Problem auch zum Beispiel in der katholischen Kirche, das Problem mit den Zeugen Jehovas und so weiter und so fort. Und die Botschaft von Johannes ist, wahre Anbetung und wahrer Dienst für Gott wird nur durch den Glauben an den Sohn Gottes und im Sohn Gottes, so wie uns ihn die Schrift offenbart, gefunden. Und das ist mein allerletzter Gedanke, das möchte ich uns nochmal unterstreichen, wenn wir nämlich anschauen, am Ende jedes Buches hat Johannes noch einmal so eine Art Zusammenfassung. Ein Abschlusskommentar. Und am Ende des Buches der Zeichen finden wir seinen Kommentar in Johannes 12, Vers 37 bis 15. Wir können es jetzt leider von der Zeit her nicht ganz lesen, aber macht es vielleicht einmal zu Hause. Lest euch diesen Abschnitt durch. Und er fängt an mit den Worten, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Am Ende des Buches der Zeichen steht der Unglaube des Volkes. Sie haben ihn verworfen. Sie wollten nicht an ihn glauben und sie konnten nicht an ihn glauben. Und der Herr Jesus zeigt ihnen auf, warum. Weil sie nicht glauben um des Wortes Willen. Und dann sagt er, das Wort wird auch dann letztendlich der Richter von euch sein. So, und das Buch der Verherrlichung, wie endet das? Das endet mit dem Bekenntnis des Thomas. Und Thomas sagt zum Herrn Jesus, nachdem er die Wundmale gesehen hat und hineinfassen durfte, sie berühren wurde, sagt er, mein Herr und mein Gott. Und das ist das Bekenntnis, zu dem der Herr Jesus und das Johannesevangelium und der Geist Gottes jeden einzelnen von uns beim Lesen dieses Buches und auch heute bringen will, dass wir vom Herrn Jesus uns niederbeugen und sagen, mein Herr und mein Gott. Und was antwortet der Herr Jesus dem Thomas? Jesus spricht zu ihm, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und das ist das, wo er uns hinführen möchte, dass wir nicht aufgrund von Schauen zu diesem Bekenntnis kommen, mein Herr und mein Gott, sondern aufgrund dessen, was wir in der Schrift über den Herrn Jesus finden, was auch die Schrift, was auch Johannes über den Herrn Jesus durch die Inspiration des Heiligen Geistes niedergeschrieben hat. Und dann stecken damit auch so viele Anwendungen. Anbetung, die Freude, die Gewissheit am Heil, alles hängt letztendlich damit zusammen. Kommt mein Glaube aus der Schrift Und was ist der Inhalt meines Glaubens? Ist es, dass ich Jesus Christus erkenne und ganz persönlich für mich sagen kann, mein Herr und mein Gott. Und möge euch, mir, uns, Gott dazu Gnade geben, dass wir darin wachsen dürfen, dass wir immer mehr zu diesem Bekenntnis von dem Thomas kommen dürfen, aufgrund dessen, was wir in der Schrift über den Herrn Jesus finden. Amen.